Hallo Alex.
Ja, Hallöchen, Danny.
Wir sind wieder hier, ist das nicht toll?
Wird auch Zeit, ne?
Ja, wir kriegen schon Mahnungen. Ist
Wir
überhaupt so
kriegen
Leute?
echt Mahnungen. Aber gut, wir bleiben trotzdem jetzt fleißig,
Vor allem
einigermaßen.
Mahnungen auch von Leuten, die erst spät eingestiegen sind und jetzt uns zu Ende gebinged haben und jetzt in ein tiefes Loch fallen. Und deshalb sind wir heute wieder hier, um dieses Loch zu füllen.
Ja, vor allen Dingen jetzt, wo die Zeit beginnt, wo man im Park draußen sitzen kann und uns hören kann. Dann lass uns mal loslegen, ne?
Ich wollte direkt einen Aufruf machen, weil wir haben lange nicht mehr gemacht. Man kann uns empfehlen und weiterleiten und Sterne geben und Rezensionen schreiben, weil das bringt uns ja was, weil wir haben ja nur euch Hörerinnen und Hörer und sonst niemanden und auch kein Werbebudget.
So sieht's aus.
Habe ich gut gemacht, ne? Ein bisschen
Toll,
Werbung.
also ich dachte, es geht jetzt noch ein bisschen länger, deswegen bin ich noch nicht direkt eingestiegen. Ja, natürlich freuen wir uns über Sternchen, sonst war ich ja immer derjenige, der voll auf die Sterne abgefahren ist, ne? So.
Ich bin jetzt auch Fans von Sternen.
Na gut, dann lass uns mal loslegen. Denn, wie ist unser Motto?
Jetzt fängst du schon damit an.
Kleiner Rollentausch.
Wir wollen die Leute nicht langweilen und deshalb sind wir auch kein Laber-Podcast, sondern bereiten uns ja immer ausreichend vor. Ich habe mich vorbereitet auf das Wort. Wer neu dabei ist, es geht um Folgendes. Ich überrasche den Alex jetzt mit einem Wort aus meiner Kindheit, Jugend. Das haue ich hier raus und dann müssen wir darüber reden, ohne uns vorher darüber abgesprochen zu haben. Nur aus Erinnerung.
Dann bin ich mal gespannt, welches Wort es ist.
Ich habe eine tolle Einleitung gemacht, eben schon mit Löcher stopfen. Denn mein Wort, das ich mitgebracht habe, und ich hoffe, wir hatten es noch nicht, ist Panzerstraße.
Nee, ich weiß nicht mal genau, was das ist. Also ich habe vielleicht eine Idee, was es sein könnte. Und es wird auch gerade wieder aktuell, wenn es denn
Ach,
das ist.
wie interessant, dass du keine Assoziation hast. Ich dachte, es wäre ein allgemeiner Begriff. Denn wo ich herkomme in der Stadt, gibt es sogar eine Panzerstraße, die offiziell Panzerstraße mit Straßennamen heißt.
So originell.
Aber was denkst du denn, was es ist? Oder beziehungsweise, was ist deine?
Ja, also so ein bisschen das Naheliegende, also eine Straße, wo tatsächlich Panzer langfahren dürfen und können, die sind ja sehr, sehr schwer. Das heißt, nicht jede Straße ist geeignet. Und höchstwahrscheinlich war das dann eine Straße, die ja auch für einen Kriegsfall gedacht war, dass man dann schnell, wahrscheinlich gen Westen damals fahren konnte über diese Straße. Ist es das?
Ja, ich habe. Das ganze Land, wir waren ja da bei uns in so einer Sauenkäferkreis, waren ja auch zu DDR-Zeiten schon NVA-Stützpunkt, jetzt ist ja auch eine Bundeswehr da. Und bei uns ist die Panzerstraße tatsächlich, die heißt Panzerstraße und ist bei uns zum geflügelten Wort geworden. Und ich dachte jetzt, das wäre bei allen Leuten so, die überrascht mich jetzt schon wieder, dass du sagst, ach, ich weiß gar nicht so richtig was, weil offensichtlich das keine allgemeingültige Redewendung ist, sondern eine intrafamiliäre Redewendung oder vielleicht eine Kyffhäuser-Redewendung, ich weiß noch nicht, da müssen uns unsere Hörerinnen helfen. Panzerstraße, klassisch. Wenn ich an eine Panzerstraße denke, ist das ganz klassische, die nicht aus Asphalt besteht, sondern aus Betonplatten, die Rillen dazwischen haben. Wo man, also wenn man mal Auto drüber fährt, es immer macht. Kannst du mit diesem Geräusch was anfangen?
Ja, also das löst bei mir sofort was aus, weil das ist nämlich genau die Autobahnfahrt gewesen. Und ich fand das immer sehr beruhigend. Und lustigerweise, als dann die Wende war, dann fuhr man ja dann mal im Westen, dann war häufiger einfach nur so ein Asphalt, der dann so und dann, man konnte quasi mit Augen verbunden, konnte man feststellen, wann man gerade wieder in den Osten reingefahren ist. Und dann irgendwann sind ja die Autobahnen alle Stück für Stück saniert worden. Aber ich fand es immer total cool, wenn man dann wieder über diese Betonplatten mal fahren konnte.
Wäre das heute ähnlich ist, ich wohne ja da, habe ja nach dem Bungalow meines Papas, über den wir häufig reden, das Waldhaus. Und wenn ich da hinfahre, überqueren wir ja die Grenze von Thüringen zu Sachsen-Anhalt. Und was man ja nicht weiß, wenn man nicht in Randgebieten wohnt oder selten da ist, dass ja auch andere Straßenbaubehörden dafür zuständig ist. Man erkennt also wirklich, wenn man an der Grenze zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt ist, dass der Asphaltbelag sich ändert. Weil bis dahin, ne, die machen die Straße 10 Jahre früher, die anderen später. Und man merkt immer genau die Kante, die in Sachsen-Anhalt ist, die letztens erst renoviert wurde, in Thüringen nicht. Und man fährt also blablabla über Schlaglöcher. Dann auf einmal wird die Straße schön. Dann weiß man, ah, ich bin gleich da. Ja, ich habe das Wort vor allem mitgebracht, weil es wirklich bei dir ja auch mit meiner Kindheit so verhaftet ist. Genau eben, das meinte ich mit diesem Begriff intrafamiliär, dass immer meine Eltern heute noch sagen, oh, sind wir auf der Panzerstraße. Und ich weiß, dass wir damals an die Ostsee gefahren sind, auch über diese Autobahn. Und meine Mutter immer sagt, also wir auf der Panzerstraße. Also dieses Tatak mit diesen Fugen. Ja, aber es hat mich als Kind gut eingeschläfert, glaube ich. Also ich kann mich auch an diese Zeiten erinnern, wenn wir mit dem Trabanter hochgefahren sind an die Ostsee, dass es was Beruhigendes hatte, Geräusche um sich zu haben. Und ich bin ja auch eines dieser Kinder, denen in den Westautos auch immer schlecht geworden ist, nach der Wende direkt, weil die war mir zu, ui, also keine Ahnung woran, aber es war ein anderes Fahren, ne?
Also zum einen, ich erinnere mich noch, dass beim Trabi teilweise es einfach auch so laut war mit dem Motor, dass man das Tatam Tatam gar nicht so toll wahrgenommen hat. Und vor allen Dingen roch es immer so nach Benzin. Und das hat mich, glaube ich, immer so ein bisschen beruhigt. Deswegen war mir nicht schlecht. So ein bisschen Benzol hilft dann vielleicht. Aber mir war auch, in Westautos wurde mir auch immer sehr schnell schlecht. Allerdings auch diese Ausdünstung von diesem Polster, das ist das, was ich, also in Kombination mit Wärme und so, das konnte ich überhaupt nicht ab. Und da ist mir dann auch meistens schlecht geworden und lesen konnte ich auch nicht.
Meine These, Neuwagengeruch nach der Wende hat uns die Hälfte unserer Gehirnzellen gekostet. Das schien nicht Ja, vielleicht lag es auch daran, kann sein.
Ja, aber das dieses Beruhigen, ne, das habe ich noch auch in einer anderen Erinnerung. Da ist es dann allerdings mit dem Zugfahren. Also immer wenn ich damals in die Sowjetunion und später in die Ukraine mit dem Zug gefahren bin nachts, da ist es dann auch so gewesen, dass ab der ukrainischen Seite die Schienen auch, also so ein Tittim, so ein Klack-Klack, Klack-Klack, Klack-Klack hatten. Und das fand ich auch sehr schön und beruhigend. Das gibt's ja jetzt so gar nicht mehr, also zumindest nicht in Deutschland. Ich glaube, in Deutschland war das lange Zeit auch so, dass man so ein Klack-Klack, Klack-Klack hören konnte.
Ja, aber faszinierend, dass du das sagst, weil das wäre nämlich auch meine zweite Assoziation mit gewesen, dass es auch typisch Zugfahren ist. Also ich kann mich auch erinnern zu der Zeit, ich weiß bis heute nicht, woran das liegt. Waren die Schienen nicht so gut verschweißt oder waren die Stoßdämpfer anders? Also es gab aber auch immer dieses Klack-Klack, 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 genau. Immer wenn so eine Schiene zu Ende war. Unsere Jugend ist also dominiert von rhythmischen Geräusch. Vielleicht ist das jetzt also die Meta hinter dem Sozialismus auch, die Gleichförmigkeit, das Verlässliche, das durchgängige Rattern hat uns geprägt. Ad hoc These.
Ja, also generell sind ja Rhythmen wichtig. Ich war ja jetzt am Wochenende wieder in Rostock. Ich habe aber lange Zeit es einfach nicht mehr geschafft, an die Ostsee zu gehen. Wie peinlich, ne? Da ist man in Rostock und dann schafft man es nicht mal mehr, ans Meer zu gehen. Und bin jetzt am Meer länger spazieren gewesen und wirklich bin angekommen und sofort habe ich dieses Meeresrauschen gehört und das hat bei mir so, also so schnell eine beruhigende Wirkung gehabt und ich fühlte mich sofort wieder meiner Heimat verbunden. Es hat also meinen ganzen Körper komplett runtergefahren. Ich finde es immer noch bemerkenswert, dass Leute manchmal dort noch irgendwie mit Musik oder so auf den Ohren gehen. Mhm. Ich bin ja auch so ein, ne, der Podcast hört oder sehr gerne Musik hört, wenn er spazieren geht, aber am Meer hatte ich null das Bedürfnis. Da wollte ich einfach nur zuhören und dann und dann über die Steine, das war schön. Und ich glaube, das ist auch so, also das ist ja auch so ein bisschen was aus meiner Kindheit drin ist. Ich glaube, das Meeresrauschen auch bei Leuten was auslöst, die aus den Bergen kommen, aber.
Kurzer Einschub, weil wir wollen ja auch persönlicher werden, hat man uns ja aufgetragen hier als Ziel.
Wir Alex, noch persönlicher,
um dich
noch
kennenzulernen, persönlicher. Ist es für dich nämlich auch was Besonderes, entspannt ins Strandland zu laufen, weil ich kenne dich ja eigentlich so, du hast immer noch keine Brille, bist also leicht kurzsichtig und hast Knöpfe in den Ohren. Was bedeutet, wenn man Alex auf der Straße trifft, der einen einfach nicht wahrnimmt, wie so ein Dinosaurier bei Jurassic Park, bis man so 20 Zentimeter vor ihm steht.
Das stimmt. Ja, oder manche Freunde haben sich auch angewöhnt, einfach mit den Armen zu wedeln. Also so, ja, hallo.
Bin ich kein Freund von? Weil umstehende Passanten immer denken, sie wären mitgemeint und deshalb das immer zu unangenehmen Situationen führt, wenn Leute zurückwinken, die man gar nicht meint.
Ja, nee, man muss also klar hinstarren und den Arm dann so wedeln und dann auch zu einem nicken. Also es muss wirklich klar sein, du bist die Person. Ne? Und nicken Freunde, kann ich erkennen.
Was deine Freunde alles kompensieren, bevor du dir eine Brille zulegst.
Das stimmt eigentlich, ja. Also am Ende ist mein ganze gesamtes Strategie. Umfeld das kompensiert worden, ja.
Panzerstraße, für mich absolute Kindheitserinnerung, ich habe sie heute noch vor Augen, da waren ja auch immer in diesen Betonelementen, soweit ich mich erinnere, weiß gar nicht, wie das auf der Autobahn war, auf der Panzerstraße sind auch immer diese Löcher noch drin gewesen, wo die Haken drinne waren, wo die Kräne die platziert haben und ich weiß, als Kind, da waren immer Blumen drin, also Gras drinne gewachsen, also es war so in dieser Betonfläche der Geraden waren immer so kleine Oasen der Natur haben sich da rausgearbeitet.
An was für Details du dich jetzt wieder erinnerst.
Ja, aber ich bin da früher, ich habe die Panzerstraße geliebt, weil mit dem Fahrrad konnte man so gut drüber fahren. Ich weiß nicht, ob du das kennst noch als Kind, man durfte nicht auf der Straße fahren, aber es war immer ganz toll, auf Asphalt zu fahren. Das ist eine meiner Kindheitszeiten, wo ich denke, auf Asphalt zu fahren, fand ich mit dem Fahrrad immer toll, nicht auf so Gehwegplatten. Und die Panzerstraße war eine der wenigen Gelegenheiten, wo man wirklich, es fuhren ja keine Panzer, die war provisorisch gebaut, falls mal einer fahren will, dass man so auf betonartiger Fläche fahren konnte und mit dem Fahrrad dann immer tak, 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 dass er eben auch durch den ganzen Körper fahren könnte. Deshalb habe ich so eine Erinnerung darin, glaube ich.
Ja, es gibt in der Nähe von Rostock, wo ich dann meistens mit dem Fahrrad gefahren bin, wenn ich dann rausgescheucht worden bin, damit ich nicht am Computer sitze. Ich war ja eher so ein Heimscheißer, wollte ich gerade sagen. Also die nennt man das, wenn man gerne zu Hause ist.
Ein Heimchen.
Ein Heimchen.
Heute sagt man Drinni, glaube ich.
Das ist ein Drinni, ein Draußi und ein Drinni. Und da gab es dann auch so eine Strecke, das war auch in der Nähe von so einem Militärgebiet, das dann natürlich nicht mehr militärisch genutzt worden ist. Und da waren auch noch diese Platten, da weiß ich dann, wie ich mit dem Fahrrad dann da lang gefahren bin. Aber es war unangenehm. Aber Asphalt, also vor allen Dingen, wenn der ganz neu gemacht worden ist und der dann einfach so eben war, da bin ich auch immer super gerne mit dem Fahrrad rübergefahren. Weil man dann noch Rückenwind hatte, das ist immer das Beste. Rückenwind und toller Asphalt.
Und Luft in Reifen vor allem.
Freiheit. Ich weiß jetzt nicht, warum ich es so komisch betont habe.
Und wir sind ja mal aufgehalten, deshalb habe ich das Wort, fand ich es auch ganz passend gerade, den Bezug zu heute, weil ich letztens in der Zeitung gelesen habe, dass jetzt die ganzen Brücken wieder gecheckt werden, wo über, also jetzt so Karten angefertigt werden, aber neu, weil die alten Daten irgendwie 60 Jahre alt sind, über welche deutschen Brücken kann eigentlich noch ein Panzer fahren, weil es ja wieder so aktuell ist und gleichzeitig mir überlegt, ist es eigentlich doof, diese Liste zu machen, und zu veröffentlichen, ist das eigentlich eine Geheimhaltungsstufe. Also sollten alle wissen, über welche deutschen Brücken eigentlich Panzer fahren können. Und gleichzeitig sind ja alle kaputt. Denn die Zahl wurde irgendwie von 5.000 kaputten Brücken unter Volker Wissing jetzt auf 16.000 kaputte Brücken hochskaliert. Und irgendwie ist ja alles klump. Und gleichzeitig dieses, ich hatte diesen Ochmeno-Podcast ja mal gehört, also Sprung jetzt Themensprung, aber der ja lange bei der Bundeswehr war, auch Reservist, und der mal erzählt aus seiner IT-Tätigkeit, dass ja alles immer ganz viel Geld kostet bei der Bundeswehr. Jetzt im Panzer, die TFT-Bildschirme, die da eingebaut werden, die Normen erfüllen müssen und so. Aber er immer sagte, das ist ja auch gut so, weil wenn dann Krieg ist, dann kann man ja anfangen zu improvisieren. Das ist ja gut, man hat geile Technik und dann kannst du ja einen Röhrenfernseher einbauen, wenn es sein muss. Und so ähnlich habe ich den Eindruck, endet es jetzt auch hier mit den Panzerstraßen. Also wir haben ganz viele Normen und so. Aber ich glaube, wenn es mal drauf ankäme, würden wir auch wieder einfach Betonschwellen auf die A4 packen oder so. Mal gucken.
Würde ich nicht ausschließen. Ne? Es gibt eine Sache auch dazu, die habe ich nämlich wahrscheinlich in einem ähnlichen Artikel gesehen, dass bei manchen Straßen oder Brücken gibt es ja auch so gelbe Schilder, gab es mal, die sind rund, ne? Und ich habe die nie verstanden. Da gab es dann immer manchmal einen Pfeil oder zwei Pfeile in unterschiedliche Richtungen, dann standen da irgendwelche Zahlen drauf. Und ich habe irgendwie nie rausgefunden, was das heißt. Und wahrscheinlich ist es irgendwie, welches Maximalgewicht auf welcher Seite und wie, ne? Und in dem Artikel stand eben auch drin, dass viele dieser Schilder einfach irgendwann abgemacht worden sind, weil man gedacht hat, braucht man ja nicht mehr. So, und jetzt.
Ja, und eben, das ist ja auch das, was ich meine. Es wäre vielleicht heutzutage mit GPS und so, also wir haben ja kein eigenes, aber sollten wir ja mal hier eins haben oder Karten, vielleicht ja vernünftiger, diese Schilder nicht mehr aufzustellen, sondern also nicht zu rauszuposaunen. Aber ich habe von Militärtechnik keine Ahnung und bin froh drum.
Ja, na gut, die Idee ist.
Ich bin immer noch Kriegsdienstverweigerer und habe damit nichts zu tun.
Ich bin auch Kriegsdienstverweigerer, aber ich habe trotzdem meine Pflicht. Für den Staat trotzdem erleben. Meine Dienstpflicht ist sozusagen schon mal hinter mir.
Dein freiwilliges Pflicht, ja. Hast du eigentlich, wie viele lange Zivi hast du gemacht?
Als ich anfing, war es offiziell 13 Monate. Mhm. Dann ist es während meiner Zivildienstzeit auf 11 Monate verkürzt worden. Und ich hatte so viele Überstunden und noch Urlaubstage übrig, dass ich effektiv nur 9 Monate Zivildienst gemacht habe. Und das war auch ein großer Schock, weil alle, beziehungsweise meine Chefin hatte damit gerechnet, dass ich also mindestens noch einen Monat dann da bin. Und da meinte ich, du, ich habe es mal durchgerechnet, ich bin eigentlich nur noch ein paar Tage da. Und das hat dann ein bisschen eine Lücke da reingezogen in diesen Dienstplan. Aber konnte mir ja dann, ja, egal sein, um es mal so auszudrücken. Lustigerweise bin ich jetzt, wo ich auch in Rostock war, bin ich auch teilweise wieder die Strecke mit dem Bus lang gefahren, wo ich früher mit einem Fahrrad gefahren bin, weil ich Zivildienst in der Nähe von Rostock gemacht habe, in Graal-Müritz, vielleicht kennen das auch einige. Und das sind so 23 Kilometer mit dem Fahrrad gewesen, wo ich dann teilweise nachts losfuhr, um dann schnell zur Fähre zu kommen, um also über den Fluss Warnow rüber zu fahren. Und dann bin ich dann da durch die Rostocker Heide durchgefahren. Und als ich dann so jetzt mit diesem Bus da langfuhr, dachte ich, wow, das habe ich mir angetan. Ich bin natürlich auch super hungrig angekommen. Also ich habe noch meiner Nachbarin erzählt, dass ich damals zum Frühstück einfach mal 6 belegte Brötchen gegessen habe zum Frühstück. So hungrig war ich. Heute kann ich mir das überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Aber da habe ich wahrscheinlich mehr Kalorien verbraucht, als ich den ganzen Tag jetzt.
Herzlich willkommen bei Ernährungsratgeber-Podcast. Ja, das ist mein Wurf, was ich mitgebracht habe. Und ich fand, so haben wir doch eine Erinnerung rausgeholt.
Dann nur noch letzte Frage. Mhm. Also mit anderen Worten, Panzerstraße ist dann wirklich ein Begriff, den ihr gewählt habt, aber es ist jetzt keine offizielle Bezeichnung.
Nein, also die Straße heißt, es gibt Panzerstraßen. Das sind, glaube ich, für Panzer zugelassene Straßen. Wir nennen uns ja auch noch, die Rostock wahrscheinlich auch, die Panzer sind ja, ich weiß, in DDR-Zeiten sind die Panzer, die Sowjetpanzer immer durch die ganze Stadt gefahren, alle haben sich immer aufgeregt, oh, die machen die Straßen kaputt, die haben über Schlaglöcher, weil die einfach überall lang gefahren sind, komme, was wolle. Und haben dann die Straßen kaputt gemacht. Oder haben Verkehrszeichen abgefahren, wenn sie es nicht so gut konnten. Egal. Und diese Panzerstraßen waren wir extra dafür gemacht. Und es gibt von dieser NVA-Kaserne damals, gab es eine Straße, wo die zum Übungsplatz gefahren sind. Und die war eben in diesen Platten ausgelegt. Die heißt auch heute noch Panzerstraße, soweit ich weiß. Und ich dachte aber bis eben zu unserem Gespräch, dass dieses, oh, das ist ja wie auf der Panzerstraße fährt sich das hier, eigentlich jeder sagt. Und ich bin jetzt irritiert und vielleicht ist es ja gar nicht so.
Aber ich bin natürlich jetzt auch nicht repräsentativ für die breite Bevölkerung.
Wir müssen wieder eine Umfrage, eine Telefonkette machen. Ich fordere ja alle Hörerinnen und Hörer auf, uns Kommentare zu schicken. Kennt ihr das Wort Panzerstraße im allgemeinen Gebrauch, um einen Zustand einer schlechten Straße zu beschreiben oder Gegenteiliges?
Ich finde, das ist eine schöne Abschlussfrage für das Wort. Ja, wundervoll, Dankeschön. Irgendwie dann doch mehr eingefallen, als man denkt. Wie so oft beim Assoziation, beim Assoziieren.
Wenn ich nächstes Mal auf der Panzerstraße bin, werde ich das aufnehmen für dich, damit du das nachts hören kannst und besser schlafen.
Da ja einige auch unseren Podcast zum Einschlafen hören, können wir das ja vielleicht auch als Intro machen dann, als neues Intro.
Habe ich letztens, war in Thüringen, habe ich eine alte Freundin getroffen, die sagt, ah, ich höre euch jetzt auch, ich habe euch so weg von Anfang an, ich höre so durcheinander. Und ich kann super bei euch einschlafen. Da wusste ich nicht, ob das jetzt ein Kompliment ist. Eigentlich ja gut, weil die Leute hören es dann öfter. Ne? Man muss ja dreimal anfangen, um mitzukriegen.
Ja, vor allen Dingen, wir dringen ja damit in die Träume der Menschen ein.
Also, falls ihr jetzt schon eingeschlafen seid, lasst euch nicht stören.
Ostkinderträume 8082.
Ja. Aufwachen! So. Ich bin so gespannt, weil du hast das Thema mitgebracht.
Ja.
Für alle, die neu sind, Alex bringt ein Thema mit, er hat ein bisschen was recherchiert, wird mich überraschen mit Hard Facts, inhaltlichen Auseinandersetzungen und Wissen, dass er mir in den Kopf Panzerstraßen ballert. Und ich bin gespannt, was du mir heute sagst.
Ja. Ich fange erstmal an, wie bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen, bevor ich sage, was für ein Thema das ist. Mhm. Ich weiß leider nicht mehr wer, aber irgendjemand schrieb mir, ihr müsst mal was machen zu diesem Thema. Mhm. Du siehst also, ich baue ein bisschen dramaturgisch auf. Und ich dachte, warum soll das überhaupt ein Thema sein? Ich hatte null Berührungen dazu. Und dann habe ich das gerade wieder in meine Liste gesehen und dachte, komm, googelst du mal schnell, schauen wir mal, was rauskommt. Und siehe da, es ist ein schönes, positives, süßes, kleines Thema, mit dem bestimmt keiner rechnet. Und meine Überschrift ist, ich glaube, wir werden heute noch so einige, wie soll ich sagen, Wortwitze dazu noch finden. Die Überschrift könnte lauten, blühende Illusionen. Was könnte das für ein Thema sein? Was würde dir einfallen?
Blühende Illusionen, ja, blühen fällt mir immer blühende Landschaft ein. Mhm. Illusionen fällt mir Zauberei ein. Vielleicht der berühmteste Zauberer Ostdeutschlands.
Nein, ich bin mir ganz sicher, dass es einen Zauberer gab.
Vielleicht wirklich die Wendezeit, blühende Landschaften, Versprechungen, die nicht eingehalten werden. Vielleicht was Politisches, aber vielleicht auch was Gesellschaftskulturelles. Ich überlege, blühend. Natur, Umweltschutz, Illusion, man könnte die DDR schöner machen, Ostdeutschland nach der Wende, Atomkraftwerke, keine Ahnung.
Es geht um Kunst.
War irgendwas davon richtig?
Nein.
Okay.
Es geht um Kunstblumen.
Ah, Kunstblumen. Und ich finde das so lustig, weil ich was darüber weiß. Und zwar, weil ich muss kurz überlegen, aber so wenig, dass du mir jetzt ganz viel erzählen kannst. Aber alles, was ich weiß, es gab, irgendwas habe ich letztens mit meinen Eltern unterhalten über Kunstblumenherstellung in der DDR. Mhm. Und dass es die aber nicht gab und Export, ich weiß. Ja, irgendwie gibt es berühmte Kunstblumen. Und wenn du gleich sagst, wie die heißen, fällt es mir auch wieder ein. So, mehr weiß ich aber nicht, das heißt, ich werde trotzdem überrascht. Aber Kunstblumen, die habe ich letztens irgendwo, ich weiß nicht, vielleicht komme ich gleich noch drauf.
Also ich war überrascht, dass, also erstmal, wie ich ja schon sagte, ich wusste überhaupt nicht, warum soll das ein Thema sein. Ich dachte, Kunstblumen gibt's halt, ne? Ja. Ich weiß, besitzt du Kunstblumen oder irgendeine Kunstpflanze?
Nein. Aber Trockenblumen. Ich habe mir einen Trockenblumenstrauß binden lassen, den ich jetzt, ich habe ja alle meine Kunst neu katalogisiert und ich habe so ein bisschen In-Situ-Fotografie, also wo man die Kunst hängen sieht an der Wand, und da habe ich einen Blumenstrauß hingestellt. Da ich ja aber nicht jeden Tag neu machen wollte, habe ich mir von meiner Blumenfrau, die um die Ecke auch ein Atelier hat, einen Trockenblumenstrauß gemacht, was ja eigentlich Kunstblumen sind. Und eine lustige Sache, die ich erzählen kann zum Thema Kunstblumen ist, ich hatte ja mal Theater gemacht mit dem Willi damals und wir brauchten für das, was wir gespielt haben, eine rote Nelkenstrauß. Aber der sollte eine Woche halten. Und da hat uns der Florist damals einfach die Nelken, er hat nämlich nur weiße gekriegt. In Köln ist es gar nicht so einfach, Nelken zu kriegen unterm Jahr. Weiße Nelken bekommen und hat sie uns einfach mit Klarlack rot angesprüht. Was aber auch dazu geführt hat, dass sie quasi lackiert waren, deshalb auch ewig gehalten haben. Kann ich nur empfehlen, Blumenlackier.
Zur Aufklärung. Es wurden Kunstblumen in der DDR hergestellt und auch schon weit vor der DDR. Es gibt nämlich eine Stadt namens Sebnitz. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Die ist an der tschechischen Grenze in Sachsen. Und sie gilt oder heißt offiziell auch Sebnitz, die Seidenblumenstadt in der sächsischen Schweiz. Und die ganze Historie fing schon vor dem 19. Jahrhundert an, aber eigentlich im 19. Jahrhundert gab es Kunstblumen schon in Sebnitz, die dort hergestellt worden sind. Und als dann Sachsen 34 dem Deutschen Zollverein beigetreten ist, kam dann also sozusagen, verlagerten ganz viele aus Böhmen die Blumenmacher dann ihre Produktion einfach nach Sebnitz. So. Und so hat sich Sebnitz letztlich also zum Zentrum der deutschen Kunstblumenindustrie entwickelt.
Ach, und ich wusste gar nicht, dass das ein Markt ist.
Es ist ein erstaunlicher Markt, wie sich dann auch rausstellt. Und da gehe ich jetzt auch gleich auf eine kleine Geschichte auch ein, also die nicht in Sebnitz, aber auch in Sachsen stattfindet. Ja, und es hat 1900 haben ungefähr 200 Kunstblumenbetriebe existiert mit fast 15.000 Beschäftigten.
In Sebnitz.
In Sebnitz und Umgebung, ach, denn zu 90% haben Leute als Heimarbeiter gearbeitet. Also es war, da gab es jetzt keine sozusagen Riesenfabrik, sondern viele haben das einfach zu Hause gemacht. Und dann ist sozusagen, als die DDR dann entstand, wurden über 100 Firmen, die es dann noch gab, 1953 zur, und das ist richtig süß, zur VEB Kunstblume zusammengeführt.
Ah.
Ist das nicht süß? Ein volkseigener Betrieb Kunstblume. Und da haben sozusagen auch, also, und jetzt kommt ein Wortwitz, in ihrer Blütezeit bis zu 18.000 Menschen gearbeitet. Also es war wirklich ein richtig großer Betrieb zu DDR-Zeiten. Und aber auch da gab's, also damals hat man Heimarbeit gesagt, aber im Grunde genommen haben die Homeoffice gemacht. Also sie haben im Homeoffice Kunstblumen hergestellt und die sozusagen dann also
das
montiert.
Das waren ja rosige Aussichten.
Aber nee, jetzt,
du erzählst einfach, die unterfüttern das jetzt mit Wortspielen.
Ja, eigentlich müsste man da noch irgendwie so eine Strichliste führen, aber das macht bestimmt gleich jemand. Was ziemlich krass ist, also es war tatsächlich auch ein wichtiger Betrieb für die DDR, weil dort sehr viele Devisen beschafft worden sind, denn diese Kunstblumen sind fürs Ausland hergestellt worden. Man hat da auch nochmal richtig ordentlich den Preis draufgelegt. Und das finde ich jetzt wirklich faszinierend. VEB Kunstblume hat ein paar Jahrzehnte lang 3/4 des Weltmarktes beherrscht. Also das finde ich immer noch total verrückt. Also dass in Sebnitz einfach mal so viele Kunstblumen hergestellt worden sind, dass 3/4 der Welt sich dieser Kunstblumen dort bedient hat. Jetzt kannst du aber mal raten, wer die größte Konkurrenz irgendwann für Sebnitz wurde und warum das natürlich heute nicht mehr so ist.
Ich sage, es war natürlich das Mutterland der Kunstblume, China.
Ja, also im Grunde genommen dann China und natürlich auch in Asien dann andere Länder, wo dann das natürlich viel, viel billiger hergestellt worden ist. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir an Kunstblume denken, dann denken wir ja eher so an synthetischen Kram. Ne? Mhm. Und was hier also vor allen Dingen gemacht wird, es gibt es immer noch, also das ist praktisch eine Manufaktur und die Materialien, die man dort nimmt, sind eigentlich so Seide, Samt, Taft, Leder, Federn. Und,
ja, da habe ich auch gerade dran gedacht, weil ich hätte auch, ne, weil es gab ja auch im 1900, Wende, 20. Jahrhundert, Anfang ja kein Plastik.
So ist es ja. Und das leider haben wir jetzt einen Podcast, wo man natürlich nicht zeigen kann, also wie das aussieht, aber in den Shownotes habe ich ein paar Sachen verlinkt, so kleinere Beiträge, wo man das sehen kann. Sieht wunderschön aus. Also in Sebnitz gibt es auch immer noch ein Museum, wo sozusagen auch noch eine Manufaktur existiert, wo man das beobachten kann, teilweise auch nochmal lernen kann. Man hört schon raus, also mit der Wende haben natürlich dann tausende Leute ihre Arbeitsplätze verloren. Also die Branche ist dann eigentlich sozusagen ja mehr oder minder beendet worden und sozusagen nur noch im kleineren Maßstab weitergeführt worden. Und dieses handwerkliche oder handbetriebliche ist auch nochmal spannend, weil in der DDR hat es tatsächlich einen Ausbildungsberuf dafür gegeben. Also es gab wirklich die Kunstblumenfacharbeiter. Also das war, hast du 3 Jahre gelernt. Ich habe leider keinen Lehrplan mehr gefunden. Aber ja, also man muss da natürlich wahrscheinlich sehr viel Material, also wie man mit Material umgeht und so. Und in diesem Museum, man sieht
das. Klingt aber es klingt irgendwie, also es klingt irgendwie lustig.
Es, ja, aber.
Also natürlich, stell dir mal vor, damals alle mit 16 ihr POS zu Ende gemacht oder wie das hieß und dann schön mit der Schwalbe sich getroffen, irgendwie vorm. Und der eine lernt Schlosser, der nächste sagt, ah, ich habe jetzt Maurerlehre angefangen, dritte, was machst du? Ich bin eine Kunstblume.
Ja, was, also man kann sich da auch noch welche kaufen. Ich habe jetzt mal so geguckt, was da so Preise sind. Also wenn du jetzt aktuell so Wiesenblüter holen willst, wobei du willst dann wahrscheinlich so einen größeren Strauß, aber so bei 16 Euro geht's los. Und die sehen wirklich viel, viel besser aus als das, was man erwarten würde. Also die sehen so gut aus, dass wenn du die mit richtigen Blumen mischt, würdest du diesen Unterschied nicht mehr erkennen. Also wir reden hier wirklich von hohem Niveau. Das sind alles Unikate. Und die versuchen wirklich, also das so naturgetreu wie möglich zu machen. Und das machen die zum Beispiel, indem die mit einem Eisen zum Beispiel diesen Stoff so prägen, dass die Blätter auch so eine Struktur zum Beispiel bekommen oder auch die Blütenblätter, wie man das eben auch von echten Blumen und Pflanzen letztlich auch kennt. Und es gibt in diesem Museum in Sebnitz über 75.000 Stanz- und Prägeeisen. Also das ist eine ungeheure Menge, wenn man das dann auch mal sieht, so dieses Regal. Also die können eine Menge machen. Und es ist so, heute, also wo gehen eigentlich überhaupt diese Kunstblumen hin? Also natürlich kann man das privat sich kaufen, ne, wenn man es vielleicht schön findet. Aber zum Beispiel die Dresdner Semperoper hat ganz viel so auch Efeu und ganz viele Pflanzen eben aus Sebnitz, weil das natürlich viel billiger ist, als immer wieder neue Sachen hinzustellen. So, die halten dann ewig und sehen aber trotzdem echt und gut aus und ja, machen es sozusagen schick und attraktiv. Und zurück zu diesen Kunstblumenfacharbeitern. Man hat tatsächlich versucht, kurz nach der Wende diesen Handwerksberuf oder diese Handwerksausbildung zu erhalten. Allerdings hat dann, also wurde oder hat die IHK im Prinzip also das westliche Berufsbild übernommen. Ich glaube, es gab damals so um die 300 Ausbildungsberufe. Und weil das eben überregional keine Wertigkeit hat, also es gab also nirgendwo anders in diesem Stil oder in dieser Größe Kunstblumenherstellung, hat man dann entschieden, dass es diese Ausbildung eben nicht mehr gibt. Ich habe auch nochmal geguckt, es ist jetzt vielleicht keine Überraschung, aber der Beruf ist hauptsächlich von Frauen auch ausgeübt worden. Und ja, und letztlich ist dann abgeschafft worden. Es gibt noch Frauen, also die auch in Sebnitz arbeiten, die diese Ausbildung gemacht haben und jetzt eben auch versuchen, zumindest also Leuten das beizubringen. Es gibt zum Beispiel die Art und Weise, dass man eigentlich dort Auszubildende hat, die vielleicht jetzt hier so Einzelkauffrau, Einzelkaufmann machen. Ne, und dann machen die sozusagen zusätzlich dann irgendwie so eine Ausbildung. Ja, ansonsten, es gibt weiterhin auch nochmal, also ich sage jetzt mal Bestrebungen, auch dieses traditionelle Handwerk letztlich zu erhalten, indem man es zum Beispiel zu einem UNESCO-Weltkulturerbe, oder nicht Weltkulturerbe, sondern zu einem immateriellen Kulturgut. Und dann habe ich mal geguckt, was gibt es denn eigentlich für Beispiele, also für immaterielle Kulturgüter, fällt dir irgendwas ein, also...
Ja, bestimmt irgendwelche Essenssachen, oder? Bestimmt zu Thüringer Klöße oder so.
Ja, also zum Beispiel, das weiß ich jetzt nicht genau, aber...
Wenn nicht, ist es eine Unverschämtheit. Die UNESCO hiermit offiziell auf den Thüringer grünen Klos zum Weltkulturerbe zu.
Auf jeden Fall ist zum Beispiel
das... Wie du das übergehst, unterstützt du meine change.org-Forderung.
Ich unterstütze es natürlich, Aber das musst du bist aus Thüringen, du musst das wissen. Ich habe nachgeguckt, was in Mecklenburg-Vorpommern
ist. Aber es geht alle Menschen etwas an. Der Thüringer Kloß ist für alle da.
So, aber jetzt kommt's, es gibt tatsächlich ein Verb, für dieses Handwerk, also Kunstblumen herstellen. Hast du so eine Ahnung, was könnte auch ein Wortwitz sein, wenn man es nicht besser wüsste, wie man das nennt, dieses also, Bauen von
was
Kunstblumen?
Was hast du heute gemacht? Ich habe Stiele gemacht. Ist es wie beim Sushi-Koch, dass man erst 10 Jahre Stiele machen muss, bevor man eine Blüte machen kann? Bestimmt.
Das nenne ich mal einen Stielbruch.
mit der Wurzel ausgerissen, das Thema. Also, nein, fällt mir nicht ein.
Also, das Wort heißt Blümeln.
Blümeln?
Blümeln.
Witzig. Klingt, als wenn man sich einen antrinkt in der Kneipe. Aber egal. Ja, ich bin Blümlerin.
Sozusagen, ja.
Ich blümel, du blümelst.
Ja, ich habe dann auch nochmal, ich habe mich auch gefragt, was bringt es eigentlich, wenn man UNESCO, also Kulturerbe ist. Aber anscheinend kommst du dann, also erstmal natürlich die Aufmerksamkeit und du kriegst dann also eher mal einfach geldliche Unterstützung. Ne? Und so könnte man dann vielleicht ähnlich wie hier so Goldschläger, ne, das ist ja auch so ein Handwerk, das schon fast ausgestorben ist, könnte man so das vielleicht auch ein bisschen schützen. Ich habe geguckt, in Finnland gilt die Saunakultur als immaterielles Kulturgut. Und in Mecklenburg-Vorpommern ist zum Beispiel das Handwerk des Reetdaches.
Ah ja, also, das ist cool.
Das ist auch sozusagen Orgelbau, Hebammenwesen. Also die Liste ist ganz schön lang, wenn man da mal so reinguckt. Und für jedes Land gibt es eben auch nochmal so Kultur. Also es ist schon spannend, was es da so alles gibt.
Erinnert mich direkt an Kölsch und Klüngel.
Blümeln und Klüngeln.
Ob man in Säden ist, das ist wieder alles hier Blümelei, was die da machen. Weißt du? Ohne Ausschreibung.
Ja, es gibt eine kleine Kuriosität natürlich. Es gibt die größte.
Ja, wollte ich gerade sagen, die größte geblümelte Blümel.
Ja, das ist gar nicht so schlecht. Die größte Seidenrose der Welt.
Okay,
97 aufgestellt.
Sie ist 2,10 Meter.
Nee, du musst mir einmal Höhe und Durchmesser sagen.
Okay. 2,10 Meter hoch, Durchmesser 30 Zentimeter.
Reicht noch nicht.
4 Meter hoch, Durchmesser 30 Zentimeter.
Besser. Die Höhe. Nee, warte. Quiz ist zu Ende. Also Höhe, da warst du schon sehr nah dran. 3,70 Meter und Durchmesser 1,50 Meter.
Okay, Alex.
Und die Rose wiegt. Da darfst du noch mal raten?
870 Kilo.
Jetzt übertreibst du. Das ist ja fast eine Tonne. Kilo. 10 Kilo. Das ist Seide.
Echt? Ach so. Okay. Alex?
Ja?
Findest du nicht auch, dass 4,50 Meter nicht sonderlich hoch sind?
Ja, ich finde auch.
Und 10 Kilo nicht sonderlich schwer ist?
Nee.
Könnten wir es schaffen, diesen Pokal nach Köln zu holen? Ja. Durch eine 6 Meter hohe und 20 Kilo schwere Seidenblume.
Ich glaube, man kommt da nicht so leicht dran.
Bevor du was sagst, ich glaube nämlich, dass es trotz Weltkulturerbes im Atelier kein Kriterienkatalog gibt. Ich glaube, dass sie muss schön sein, nicht Richtlinie des Guinness-Buchs ist. Die hätten also eine Chance. Kommt, glaube ich, nur auf Größe und Gewicht an. Und auf Kennen. Man muss sehen, es ist eine Blume. Ich lasse den Gedanken mal gären. Du musst dazu nichts sagen. Alex, wir müssen noch mal groß rauskommen. Dieser Podcast hat hier 1000 Hörer. So, dann sind wir Morgenmagazin oder kriegen Medienpreise, nach der haben wir 1010 Hörer. Also, hier muss doch mal was passieren auf lange Sicht. Das ist Marketing. Wir vernachlässigen das Marketing. Die größte von Ostdeutschen gemachte Seidenblume westlich des Rheins.
Geklaut von zwei Ostdeutschen.
So, egal. Okay, ich will das hier nicht ins Lächeln ziehen.
Wir sind
Blümeln
auch kurz,
ist ein ernsthaftes Kunstgewerbe.
Ja, aber schön, dass du diese Idee bestäubt hast. Vielleicht, wen auch immer es interessieren mag. Es besteht aus 4,5 Kilogramm Draht, 40 Meter Vlies und 50 Meter Seide.
Also ich finde es nicht sonderlich viel. Ganz im Ernst.
Ja, es ist ja was ganz Filigranes. Es sieht ja aus wie eine echte Rose. Und es gibt nämlich auch noch so eine Methode, wo man dann wirklich mit Hitze nochmal so rangeht, damit das einfach teilweise sogar aussieht, als ob es verwelkt wäre, damit es noch echter aussieht. Mhm. Also es ist wirklich eine große Kunst, das so zu machen, dass es gut aussieht. Also es reicht nicht einfach mit einer Maschine zu stanzen. Also reicht schon, also man kriegt eine Rose. Aber wenn du eine schöne Rose haben möchtest, dann schau nach Sebnitz oder bis vor kurzem nach Wallroda. Denn in Wallroda gab es nämlich auch eine Kunstblumenmanufaktur, aber eine sehr kleine, von der Heide Steyer. Und gegründet hat das ein Ehepaar, Heide und Gerald Steyer, die zuerst tatsächlich in West-Berlin eine Blumen- und Federnfabrik namens Kurt Morgenstern übernommen haben. Und weil der Gerald Steyer aus Wallroda kam, sind die nach der Wende, Mauer gefallen, konnten die also umziehen, sind die in seine Heimat oder zumindest aus der Nähe, glaube ich, kam er, nach Wallroda gefahren, haben dort sich in ein Haus begeben, haben dort dann eine Kunstblumenmanufaktur gemacht. Und einige Leute, die dort eben auch für die Manufaktur gearbeitet haben, sind aus Sebnitz gewesen oder in Sebnitz. Also das heißt, man musste gar nicht nach Wallroda unbedingt, um dort zu arbeiten. Und die haben eben auch enorm profitiert von diesen ehemaligen Mitarbeiterinnen, die natürlich hervorragend ausgebildet waren und die man sonst eigentlich gar nicht bekommen hatte. 95 umgezogen, 98 begonnen. Und die haben allerdings sich nochmal spezialisiert, und zwar auf hochgefertigte Kunstblumen. Und ich habe ein...
Was für gefertigt? Hochgefertigt?
Hochgefertigte. Also praktisch Luxus-Kunstblumen. Mhm. So für zum Beispiel Hüte. Also die haben selber keine Hüte hergestellt, aber damit Hüte wie zum Beispiel die Queen so eine schöne Blume hat und eine echte, die eigentlich unecht ist, dann hat man die aus dieser Kunstblumenmanufaktur bekommen. Und tatsächlich gehören da Modehäuser wie Valentino, Christian Dior, Wunderkind, also von Wolfgang Job. Die haben dort im Prinzip diese Blumen auch gekauft. So, also es war, man konnte damit tatsächlich was machen. Ich habe eine NDR-Talkshow gefunden von 2005. Also die NDR-Talkshow, das ist da, wo Barbara Schöneberger, glaube ich, heute sogar noch moderiert. Mhm. Ich war überrascht, wie lange das dann schon ist, weil das bedeutet ja, dass sie dann ja schon seit 20 Jahren diese NDR-Talkshow mindestens macht. Damit man mal einfach die Heide Steyer mal hört, dachte ich, spiele ich mal so 3,5 Minuten mal ein. In den Shownotes ist dann das ganze Video. Es lohnt sich einfach, mal eine Viertelstunde sie mal zu hören, was sie so erzählt, was auch ganz süß und witzig teilweise an ihr, was sie an Anekdoten mitgebracht hat. Und man sieht dort auch nochmal eine Menge Hüte vor allen Dingen. Und die sind schon ganz schön verrückt. Ich habe in dieser Sendung übrigens auch gelernt, was ein Fascinator ist. Weißt du, was ein Fascinator ist?
Selbstverständlich weiß ich, was ein Fascinator ist. Es ist eine Kopfbedeckung, die zum Hingucken einlädt und von dem nicht so schönen Gesicht ablenkt.
Ja, sehr gut.
Je müder man ist, umso größer muss der Fascinator sein.
Und wie ich noch zusätzlich gelernt habe, es ist in dem Sinne also eine Kopfbedeckung, die kein Hut ist.
Mhm. Aber damit hört man Wissen über Fascinator eigentlich schon auf. Ich habe geblufft. Ich weiß weniger, als ich denke.
Du hast jetzt schon mehr gewusst als ich, ne? Also man lernt nie aus. Dann spiele ich das mal kurz an.
Yes.
Mats ab, wie man früher, glaube ich, gesagt hat.
Meine Damen und Herren, nicht nur die Queen selbst, nein, auch alle anderen Königshäuser dieser Welt vertrauen ihrem stilsicheren Händchen für zarte Blüten und Blumenkunst, vor allem auf Hüten. Wann immer wir schon mal in Hollywood einen Hut gesehen haben mit einem wunderbaren Blumendekor darauf, Sie können sicher sein, dass Heide Steyer ihn gestaltet hat. Herzlich willkommen bei uns, eine Blumenmacherin. Herzlich willkommen. Man sieht schon, wer Sie anguckt, der sieht, Sie tragen Ihre Kunst sozusagen am Mann.
Ja.
Sie haben uns ein bisschen was mitgebracht. Lassen Sie uns über Ihren tollen Beruf reden, der Blumenmacherin. Sie kommen gerade, glaube ich, aus Paris zurück von der Messe.
Ja, wir waren da.
Kommen Sie mit guter Stimmung oder schon? Wie laufen die Geschäfte?
Da wollen wir mal so sagen. Es ist ja auch immer so, dass sich die Weltsituation bei einer Messe spiegelt. Mhm. Und es ist nicht einfacher geworden. Also es ist nicht einfacher geworden, an das Geld der reichen Leute zu kommen.
Okay, und Sie wollen, da Sie Made in Germany sind, beziehungsweise Made in Wallroda, was ja in Sachsen liegt, ist es natürlich auch, hat das alles natürlich seinen Preis, aber Sie gelten auch als eine der besten Blumenmacherinnen der Welt. Wer sind Ihre Kunden?
Unsere Kunden sind die Hutmacher der Welt. Mhm. Also ich mache nicht den Hut, sondern ich liefere nur die Blume dazu. Aber diese Blumen, da gibt es ja schon so eine Vielfalt. Mhm. Wir haben also bestimmt eine Kollektion. Wenn wir nach Paris gehen, habe ich 60 Kartons mit, in denen mindestens 12 Blumen in 4 Farben ausgefärbt sind. Das ist also eine Vielfalt, die es sonst eben einfach auf der Welt nicht gibt.
Und dann kommen die großen Modehäuser zu Ihnen, also wenn Sie jetzt auf die Messe gehen und kaufen das ein. Es wird ja auf Hüte gesetzt, aber Sie sind natürlich finden auch auf Kleidung statt.
Ja, wir liefern sämtliche hochwertigen, couturemäßigen Brautkleiderfirmen der Welt. Also es ist wirklich so, dass wir jetzt auch die Edelboutique in Peking beliefern.
Nein.
Früher wurden wir nur kopiert, ja. Aber jetzt ist es so, dass doch die Chinesen, obwohl meine Blüten eigentlich ziemlich groß sind für so eine kleine Chinesin.
Ja, ja. Die kommen aber auf den Geschmack langsam. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, wenn Sie Ihre Blüten ja dann irgendjemandem anliefern, dann wissen Sie natürlich gar nicht genau, wie die hinterher verarbeitet werden.
Nein.
Das heißt, Sie gehen manchmal auf Verdacht, wenn Sie wissen, es könnte ein Hut vorkommen im Film, gehen Sie einfach mal ins Kino.
Ja, das habe ich. Also als ich noch jünger war, bin ich regelmäßig ins Kino gegangen und habe mir diese, tollen Filme angeguckt, eben Titanic und 4 Hochzeiten und ein Todesfall. Und ja, und dann sitzt man da im Publikum und sieht auf der Leinwand, die Blume, die hast du gemacht.
Ja.
Das ist natürlich irgendwie ein tolles Gefühl.
Waren Sie da vorgewarnt oder sind Sie
Nein.
Ach, man hat Ihnen nicht vorher gesagt,
Nein.
ins Kino?
Es ist nur so, wir haben einen Kunden in London, der beliefert wirklich diese
die
ganzen
Stars.
Nein, nicht die Stars, sondern die Produzenten
Verstehe.
Der Filme.
Verstehe.
Da hat der Moderator wieder nicht zugehört die ganze Zeit.
Ja,
völlig auf der falschen Fährte.
Ja. Ich wollte einfach nochmal zeigen, ich finde es auch irgendwie süß, wie sie dann erzählt hat, dass sie vor allem ihre eigenen Blumen irgendwie in Kinofilmen erkennt. Und sie ist vor allen Dingen stolz darauf, hat sie in einigen Interviews erzählt, Karl Lagerfeld hat ihre Blumen verwendet, um ein Foto, oder nicht ein Foto, aber er hat Claudia Schiffer, also damals noch sehr bekanntes Model aus Deutschland, als Frida Kahlo gestaltet und das ist ein Vogue-Cover geworden. Das heißt also, ihre Blumen haben sozusagen auch auf die Vogue nach vorne gepackt. Und in den Shownotes verlinke ich das auch. Ich habe dieses Cover auch gefunden. Es ist wirklich auch ein wunderschönes Foto, muss man auch sagen. Und das sozusagen dazu. Zum Abschluss, die Firma gibt es leider nicht mehr. Es ist so, dass also zum einen, sie haben wirklich schon seit dieser NDR-Talkshow, also ganz am Ende, nochmal den Aufruf gemacht, ob nicht jemand diese Manufaktur übernehmen möchte. Diese Aufrufe sind über mehrere Jahre immer wieder wiederholt worden. Aber es hat sich niemand sozusagen bereit erklärt, die Manufaktur zu übernehmen, was sie natürlich auch sehr schade findet. Ihr Mann ist jetzt im Februar diesen Jahres gestorben. Auf der Traueranzeige ist natürlich eine Blume. Ich weiß aber nicht, ob es eine echte Blume ist oder eine Kunstblume von ihr. Aber es passte eigentlich, glaube ich, ganz gut. Zweimal hat diese Manufaktur auch gelitten. Sie hatte ja gerade noch so aus Gag gesagt, ist gar nicht so einfach, den Reichen das Geld aus der Tasche zu ziehen, so ungefähr. Aber die hatten, als die Wirtschaftskrise war 2008, ist bei denen teilweise der Verkauf eingebrochen, weil in manchen Ländern wie Spanien, Portugal, wo sie sehr viel verkauft haben, einfach kein Geld mehr da war. Und mit Corona mussten sie auch alle Mitarbeitenden, die sie hatten, das waren glaube ich so 24 oder so, ich will jetzt die Zahlen nicht ganz falsch machen, mussten sie auch entlassen. Und jetzt mit dem Tod des Mannes ist der Betrieb auch jetzt eingestellt worden. Also damit hat das sozusagen ein Ende gefunden, leider. So wie ganz viel so mit der Kunstblume zu tun hat. Aber es wird weiterhin noch geblümelt. Und wenn es zu einem UNESCO-Kulturerbe in Deutschland wird, dann hat es vielleicht die Chance, dass es zumindest in paar Händen auch bleibt und damit eine Tradition fortgesetzt wird, obwohl es irgendwie ein bisschen antiquiert wird. Und damit würde ich auch eigentlich schon das Thema fast ein bisschen beenden. Wir haben ja immer die Sache, was macht das eigentlich mit uns heute, damit das sozusagen nicht einfach nur so ein Blick zurück ist. Und dachte, ich spreche nochmal mit dir über eine Sache, die eben auch damit zu tun hat, lohnt es sich, solche Traditionen beizubehalten? Warum ist es nicht etwas, also kann man nicht irgendwann auch mal loslassen und sagen, ist vorbei, so wie Tiere aussterben, sterben auch Handwerke aus, also wie, also ich habe so eine Ahnung, wie du dazu stehst, aber vielleicht hast du ja noch ein paar andere Gedanken dazu.
Die traditionellen Handwerker haben ja ein Problem und die Frau, die blümelt ja auch. Die Queen trägt einen Hut in der Regel ja nur einmal. Sie könnte sich also frische Blumen aufsetzen und kein Mensch würde es merken. Und wenn man Sachen, die lange halten und gut aussehen, herstellt, macht man sich ja selber überflüssig. Ich habe das ja auch hier, einen Orgelbauer bei mir im Hof, der baut ja und restauriert so Kirchenorgel. Das Problem ist, wenn der eine Orgel baut, braucht er 3 Jahre dafür, aber die hält ja dann 1000 Jahre. Und das ist natürlich das Schöne an traditionellen Handwerk und an Qualität, dass man einfach eine Sache einmal im Leben kauft und dann hält sie. Ich habe ja einen Holzschreibtisch von meinem Ateliervermieter, der das hier alles gebaut hat, dem sitzt gerade gegenüber und dieser Tisch ist halt 120 Jahre alt und sieht aus wie gestern gemacht, weil er eben so gebaut ist, dass er in 100 Jahren und 10 Jahren dran nicht kaputt geht, im Gegensatz zu meinem IKEA-Schreibtisch zu Hause. Aber es hat natürlich seinen Preis. Und das ist ja das, was sie auch eben sagt in dem Interview, den reichen Leuten das Geld ist, dass sie, du musst halt, wenn die Queen nur einmal Blumen braucht, dann kann er frische haben, also jetzt ein absurdes Beispiel, aber muss man den Leuten ja verklickern, warum es dennoch wert ist, es so zu machen. Und da hat das Handwerk und traditionelle Zünfte, und ich merke das bei mir auch mit der Kunst, die ich mache, in der schnelllebigen Zeit, in der wir leben, immer größere Probleme, die Leute zu verklickern, dass etwas mehr Wert hat als den Preis, den es irgendwie hat.
Ja, da fällt mir ein, es gibt ja diese Sendung, glaube vom Südwestrundfunk, wo sie so alte Handwerker begleiten. Das ist ja schon ewig her.
Ich glaub, liebe es. Ich kenne das.
10, 15 Jahre oder so.
Wo die da so Holz, wo die so eine Holzlatten machen, so, und dann die mit der Hand dann durchsägen und.
Nee, ich hatte einmal Sattelmacher, dann hatte ich, und darauf wollte ich jetzt gerade hinweisen, Buchbinder. Und das ist ja so, wo ich dann dachte, Buchbinden, ne? Also das ist ja super aufwendig, dauert lange. Ich dann denke, aber Bücher werden eigentlich auch maschinell doch schon ganz gut gebunden, so. Ne, also wo ich mich gefragt habe, was soll das? Also
ja, Buchbinder vor allem Kleinauflagen. Ich war in Köln ja mal mit Buchbinder, weil ich habe ja lange auch Grafik gemacht. Und für gastronomische, hochwertige Betriebe war das immer ganz schön, weil du ja quasi Speisekarten wie Bücher binden lassen kannst. Also die Cover und so Leder. Und natürlich dann, aber wenn du eine Auflage von 30 Stück brauchst, der Buchbinder, der eben einfach eine Top-Arbeit abliefern kann. Mit Prägen und Lederprägen und Färben und Samt und Seide und so komischen. Wie nennt sich das, wo man so Lesezeichen und Bindungen und Klemmen?
Also es sah wunderschön aus, ne? Und ich glaube, was nochmal dazu beiträgt, was du gerade meintest, mit das hält ewig, diese Dinger kann man ja auch reparieren und es lohnt sich auch noch zu reparieren. Also wenn da irgendwie was nicht mehr richtig verklebt ist oder so, dann, oder das Leder sich ein bisschen verzogen hat, dann kannst du es wieder korrigieren. Ne? Also das würde man jetzt bei so einem normalen Buch wahrscheinlich gar nicht mehr machen. Dann denkt man, kaufe ich mir ein neues oder. Gehört so, muss so altern. Weil was mir, also eine Sache aus diesen Handwerksdingen ist mir aber hängen geblieben, weil ich nie drüber nachgedacht habe, dass man das überhaupt in einer Manufaktur herstellen kann, und zwar Füllfederhalter, beziehungsweise nur, also die Spitze. Allein diese Spitze vom Füllfederhalter war so aufwendig. Diese Feder, genau, danke. Inklusive dann dieser kleinen Iridiumkugel, die dann da dran gemacht wird. Und dann auch der Lackiervorgang. Also das waren irgendwie hunderte Schritte, bis so ein Füllfederhalter entstanden ist. Ironischerweise habe ich danach gedacht, jetzt hätte ich auch gern einen. Also ich konnte irgendwie nachvollziehen, dass manche Leute sagen, hey, das ist was so Wertvolles. Und es gibt ja so Anlässe, zum Beispiel so Staatsverträge, wenn die unterschrieben werden, dass dann ja auch dieser Stift, der wird dann ja meistens irgendwie, also der wird dann wirklich nur einmal verwandt, damit man dann eben sagen kann, so, damit ist jetzt der Friedensvertrag oder so unterschrieben.
Ja, Donald Trump hat ja auch, die amerikanische Präsidenten machen ja jedes Dekret mit einem neuen Stift, habe ich gehört, und dann werden die immer verschenkt, vertickt und.
Ja, und wahrscheinlich werden die alle in Hessen hergestellt und unser Wirtschaftswachstum geht wieder hoch. Wegen der vielen Dekrete.
Vielleicht nochmal, genau, weil du ja gerade sagst, du jetzt auch Bock auf so einen teuren Füllfederhalter. Weil das ist natürlich der Unterschied, was das Handwerk, also die Problematik des Handwerks, was ich ja immer sehe, sicher auch meinem Freund, der ja Koch ist, was ja auch gewissermaßen Handwerk ist, dass du Handwerk zu Luxus gemacht hast. Also früher war halt ein Füllfederhalter wahrscheinlich teuer, dafür hat er ein Leben lang gehalten. Heute ist ein Statussymbol geworden. Also heute sagst du dir, ich gehe jetzt zum Manufaktum, kaufe mir was, Bakelit-Lichtschalter, die kosten 89 Euro und dann habe ich mir was Luxuriöses geleistet. So. Während das ja nicht der Sinn des Handwerks ursprünglich war, sondern zu sagen, du kaufst bei mir einen Schrank oder einen Lichtschalter oder einen Füller und dann kannst du aber darauf verlassen, dass du in 20 Jahren kommst, kannst du reparieren das, wenn die Iridiumkugel abgefallen ist. Aber heute ist ja Handwerk Luxus. Also reiche Menschen können sich schöne Produkte leisten, die gut gemacht sind. Und Leute, die kein Geld haben, müssen halt aus China bei Amazon das Billigste bestellen. Diese Kunstblumen, die eben so ganz schlecht ausgeschnitten sind. wo man immer sieht, dass der Heißkleber da rausquillt aus dem Bild. Du weißt schon, was ich rede.
Wo man,
du hast genau ein Bild im Kopf von diesen
ja, Helden. Wo man wahrscheinlich auch nicht dran riechen darf.
Die man immer, wenn man so eine Billigflasche Sekt geschenkt bekommt, irgendjemand dazu kauft und da ranklebt. Genau, also ja. Das ist natürlich die Kehrseite, das Handwerk zu Status geworden ist, wenn das nicht schlimmer war. Da bin ich nicht alt genug, das weiß ich nicht. Aber
ja, vor allen Dingen, dass wir, also es gibt ja diesen Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal oder so ähnlich. Und im Grunde genommen müsste man ja eigentlich sagen, vielleicht ist gar nicht Handwerk teuer, sondern ist es eigentlich relativ preiswert, weil eben die Dinge so lange halten. Aber wir gesellschaftlich so eine Einstellung bekommen haben, dass wir gar nicht Dinge lange behalten wollen, offensichtlich. Oder es ist uns nicht wichtig genug. So, dass
naja,
wir so
ich würde auch sagen, dass Geld auch nicht da ist. Ja, also in dem Moment, wo ich ja immer ein iPhone brauche, eine Waschmaschine brauche, einen Fernseher brauche, eine Spülmaschine brauche, einen Computer brauche, noch einen zweiten und mein Kind ein iPad mit in die Schule nehme. Also es sind, ich glaube, die Summe an Gegenständen, die man hat, ist einfach höher geworden. Und gleichzeitig muss ich auf einmal die Hälfte meines Gelds für Miete zahlen. Und dann ist natürlich auch, also für was will ich das ausgeben, das Geld? Ne?
Ja.
Ich habe halt mehr Gegenstände, die ich erneuern muss. Würde ich jetzt, wäre meine Ad-Hoc-These jetzt an dieser Stelle.
Da fällt mir jetzt zum Schluss tatsächlich noch ein Film ein, den ich in der ARD-Mediathek gefunden habe. Und zwar ging es um Levi Strauss, also die Jeans, beziehungsweise denjenigen, der diese Jeans zu einem Produkt gemacht hat. Und in dem Film war das größte Problem für ihn, dass er eigentlich eine Hose hergestellt hat, die so fest war, dass im Grunde genommen, die nicht kaputt gegangen ist. Also es war eine unkaputtbare Hose, die vor allen Dingen für Handwerker und da, wo er anfing, dann beim Bergbau eigentlich perfekt wäre. Aber die Hose hat mehr gekostet, weil der Denimstoff zu teuer war. Und da genau das, was du gerade angesprochen hast, war das größte Problem. Sie hatten eben nicht das Geld für eben die teure Hose. Also haben sie eher die billige Hose nochmal reparieren lassen für die Hälfte des Geldes, obwohl diese Hose immer wieder dann kaputt ging. Also am Ende haben die eigentlich viel mehr ausgegeben. Und das war so, sozusagen sein größtes Problem, bei den Leuten diesen Dreh zu machen, hey, wenn du mehr ausgibst, dann hast du eigentlich eine Investition fürs Leben gemacht. Also wer den Film noch nicht geguckt hat, es ist, also ich kannte die Geschichte gar nicht von Levi Strauss und es ist ja auch also ein Deutscher. Deswegen auch nochmal so interessant zu sehen, wie das Leben damals war. Und ehrlich gesagt, meine größte Überraschung war, dass er von New York mit einem Schiff nach San Francisco gefahren ist. Und ich überhaupt nicht, in meinem Kopf passte das so gar nicht zusammen, warum er mit einem Schiff nach San Francisco fährt. Bis mir dann klar war, zu der Zeit fuhr noch kein Zug. Also er konnte gar nicht durch die USA. Aber der Panama-Kanal, der war schon da. Und dann ist man wirklich so untenrum dann nach San Francisco getackert. Also ja, es sind auch spannende Anekdoten passiert bei diesem Film. Ich glaube, zwei Teile. Lohnt sich.
Arbeitsauftrag an mich selber. Ich hab mit meinem Freund dieses Jahr vor, eine kleine Osttour zu machen im August. 2 Wochen lang mit dem Deutschlandticket. Und mein Ziel wird sein, ich wollte nach Halle, Chemnitz, vielleicht will ich mal nach Gera mal gucken, wo ich überall noch nicht so richtig war. Mein Ziel ist es jetzt, dir und mir eine geblümelte Blume zu ergattern. Weil die muss es da ja geben.
Irgendwo. Aus Sebnitz, ja.
Und wenn ich sie finde, dann bringe ich dir eine mit. Koste es, was wolle.
Ja, also eine billige reicht schon.
Danke für das Thema. Es war schön.
Jetzt danke auch.
Ich gucke mir das nachher mal an.
Dann kommen wir zu unserem dritten Kapitel. Und das wäre?
Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, wir hatten es noch nicht. Das muss wieder Bescheid sein. Ich habe ja die Übersicht immer nicht. Ich vergesse das ja immer direkt.
Ja, bei Bildern ist natürlich Übersicht ganz so, ganz einfach machen. Ja, die sind nämlich jetzt immer auf unserer Webseite. Da kann man sie alle sehen.
Das stimmt. Wenn ihr euch fragt, wir reden hier über Bilder, wo sind denn diese Fotos? Wir stellen die zeitnah. Manchmal gelingt es mich am selben Tag. Ich bitte um Verzeihung, ich kriege E-Mails. Aber sie sind dann zeitnah auf unserer Website ostkinder.eu oder 882.eu, ne?
Ja.
Zu sehen. Und das ist das Bild. Warte, ich reiß dir mal rüber, da ist es auch schön.
Da ist es.
Süß, oder?
Ich weiß gar nicht, wer schlechtere Laune hat. Okay, also ich beschreibe erstmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, die das Bild jetzt nicht aufgemacht haben. Also wir sehen erstmal ein Schwarz-Weiß-Foto mit einem Kind in der Mitte. Dieses Kind hat einen Plüschhund. Vor dem Plüschhund sind so Art Bauklötze oder so Spielklötze mit so Symbolen drauf. Auf der linken Seite ist noch ein Kuscheltier, das mir nicht so ganz klar ist, welches Tier das ist. Es hat auf jeden Fall sehr große weiße umrandete Augen. Es sieht ein bisschen aus wie so ein Panda, der irgendwie abgemagert ist.
Das ist ja wohl eindeutig eine Eule.
Nennen wir es eine Eule. Und auf der rechten Seite, und das ist mein persönliches Highlight, ist ein Teddybär, der richtig grantig aussieht, also richtig schlecht gelaunt, aber so mit dem Gesicht von diesem Kind auch ein bisschen konkurriert. Deswegen musste ich auch zuerst lachen, weil es sieht irgendwie aus, als ob beide eine total schlechte Laune haben. Überhaupt strahlt eigentlich dieses Bild keine gute Laune aus. Und natürlich die gemusterte Tapete natürlich im Hintergrund, das ist ein absolutes Highlight. Und obwohl es ein Schwarz-Weiß-Foto ist, sehe ich irgendwie Orangetöne.
Das auf dem Foto bin natürlich ich, mit meinen schönen Pausbäckchen. Und ich habe sie mitgebracht aus zwei Gründen. Erstens, es ist ein Kindergartenfoto. Mhm. Und kennst du das? Also erster Grund, was ich gebracht habe, ist die Vergangenheit schwelgend. Ich bin bei diesem Foto, wo wir jetzt auch letztens ja den Ralf, den Geschichtswissenschaftler, zu Gast hatten, auch bei dem Foto wieder nicht sicher, die Erinnerung, die ich an das Foto machen habe, stimmt die oder kenne ich die nur von dem Foto? Ja, ich bilde mir nämlich ein, ich weiß, wie dieses Foto gemacht worden ist, dass mir dieser Hund in die Hand gedrückt worden ist. Ich dachte, warum dieser Hund hatte, wie man auf dem Foto sieht, auch gar keine Lust, fotografiert zu werden. Hab das alles nicht verstanden bei mir im Kindergarten und mir ging es nicht gut, so wie es auf dem Foto auch aussieht. Wie gesagt, aber ich weiß nicht, ob das die echte Erinnerung ist oder ob ich mir das denke. Und die zweite Sache, warum ich das Foto mitgebracht habe, ist so ein typisches DDR-Kindergartenfoto. Diesen Bauklötzen, diesen Plüschtieren. Ich glaube, jeder hat ja solche Fotos. Du auch, Alex?
Ja, ich habe auch, jetzt, wo du es auch gesagt hast, ist mir, ich habe sofort im Hinterkopf, ich könnte es wahrscheinlich sogar in 2 Minuten aus dem Fotoalbum rausziehen. Und da sitze ich allerdings, du sitzt ja auf so einer Art Lederbank, Kunstlederbank, würde ich sogar mal sagen. Und ich habe auf so einem Kunstlederhocker gesessen, aber musste auch ein Kuscheltier festhalten und dann leicht von der Seite gucken. Ich war allerdings ein bisschen älter auf dem Foto als du auf deinem Foto.
Was mich überrascht, wie gut die Qualität ist. Also offensichtlich wurde man damals, ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass da Blitz oder so aufgebaut worden ist. Es ist aber beblitzt, sieht man an meinen Ohren. Also es kommt entweder eine sehr starke Lampe oder Lichtquelle auf mich zu. Da kann ich mich nicht erinnern. Was bedeutet, meine Erinnerung ist vielleicht doch nur gefaked von mir selber, weil das müsste ich ja miterinnern eigentlich, ne? Dass da irgendwie Technik aufgebaut war.
Vielleicht bist du auch nicht schlecht gelaunt, sondern der Blitz du musstest deine Augen zumachen, weil es zu hell war.
Und der Sinn dieses Podcasts ist ja, unsere Erlebnisse im Osten, unserer Kindheit und Jugend, warum sie uns so geprägt haben, wie heute ein bisschen anders sind. Und dieses Foto ist für mich dahingehend ein Symbol, weil es wieder so ein Beweis ist, weil ich letztens wieder auf einem Kindergeburtstag war. Ich habe jetzt ganz viele kleine Verwandte, also nicht nur Neffen und Kinder und so um mich rum. Wie 6, ich sage mal, ich bin jetzt 5 Jahre, vielleicht 4, 5, wie 5-Jährige heute mit Handykameras umgehen, ist genau das Gegenteil von diesem Foto. Also wie Leute ja sofort sozialisiert sind mit grinst in die Kamera, mach eine Pose. Also ich glaube ja mittlerweile 6-Jährige wissen ja, wie so Fotos gut aussehen, was ich immer wieder irre finde, wie automatisiert das geht. Und ich sitze da auf dieser Lederbank und denke mir, was ist das Schlimmes, was mir passiert? Also ändern sich die Zeiten und so schnell wird man alt und fällt und kann sich nicht mehr vorstellen, wie es ist, heute aufzuwachsen.
Ja, weil ich habe letztens auch gesehen, wie am Bahnhof, da hatte eine junge Frau von sich Fotos gemacht. Das sah eigentlich fast aus, als ob sie ein Video von sich gemacht hätte. Sie ist praktisch so wie auf dem Steg so lang gegangen und hat dann aus den unterschiedlichsten Winkeln und die Kamera bewegt und ganz, ganz viele Fotos gemacht. Und wahrscheinlich hat sie dann irgendwie so aus 30, 40, 50 Fotos einfach dann eins ausgesucht, wo sie sagt, da sehe ich gut drauf aus. Und das ist ja, was wir ja häufiger hier schon thematisiert haben, dass wir natürlich bei Fotos jetzt den Luxus haben, kannst halt 100 machen und eben dann eins aussuchen. Und wir sind ja noch in der Zeit aufgewachsen, wo ein 36er Film schon Maximum 2 Wochen
gereicht. Ja, aber schön. Aber da dachte ich an dem Foto wieder, ach guck mal, wie anders heute Leute fotografiert werden, wie anders auch Fotografen, ich mache ja auch Fotos, ne? Wie leicht das heute auch Fotografinnen und Fotografen haben, auch Leute zu fotografieren. Ist mir in meiner Karriere noch aufgefallen. Also vor 20 Jahren war es wesentlich schwieriger, die normalen Menschen zu kriegen, sich abzulichten zu lassen, während es heute die meisten Leute ja schon wissen, wie sie gucken müssen. Weil durch die Handyfilmerei die Hemmschwelle deutlich gesunken ist. Und bei Kindern eben auch schon. Und deshalb gibt es heute, glaube ich, nicht mehr so oft dieses Foto, wo Kinder so schlimm traurig gucken. Aber es sieht auch süß aus, irgendwie, findest du nicht?
Ja, nee, voll süß. Und ja, vor allen Dingen die Frisur ist ja der Hammer.
Ja, diesen Mickey-Maus-Haarensitz habe ich heute noch. Guck. Ich habe hier immer noch vorne diese.
Ja, stimmt. Du, guck mal, bist du eigentlich kaum gealtert.
Die Gabriele Krone Schmalz.
Ich musste auch an sie denken. Ja, ja,
das
sehr
ist mein
süß.
Foto.
Sehr
lange
süß.
Her, schöne Tapete. Das ist vielleicht, was wieder kommt. Blumen, florale Tapeten, Thema Blümeln. Ist ja wieder.
Und so schließt sich der Kreis.
Und so schließt sich die Blüte am Abend. Danke, Alex, das war's schon. Schönes Thema, schöne Wörter, schöne Fotos. War schön, mit dir zu sprechen.
Fand ich auch.
Wir versprechen, es wird auch keine lange Pause bis zur nächsten Folge geben. Ja. Und wie gehabt, schreibt uns doch mal einen Kommentar, wir freuen uns. Wir wissen ja gar nicht, ob ihr noch da seid, ob uns hier noch jemand hört oder ob ihr alle eingeschlafen seid.
Bitte verlasst uns nicht.
Auf Wiedersehen, Alex.
Tschüssing.